Und dann kommt der Lebensalltag, ich springe wieder zurück und dann wird alles überlagert. Und Berlin ist ja auch nicht so eine gerade eine kleine Stadt. Und wir haben ja nur in unserem Stadtteil alleine 250.000 Einwohner. Und dann wird man vom Alltag eingeholt. Und dann war es für mich sehr interessant, als vor 3 Jahren, glaube ich, die Zeltstadt bei mir anklingelte. Die hatten mich mal in Thüringen in der Zeltstadt gehört, ob ich auch mal dort dienen würde. Und dann dachte ich, wow, das ist ein Ding. Und seit dieser Zeit lebt Mecklenburg-Vorpommern wieder in einer ganz anderen Dimension, nicht nur so auf der Karte. Sonst war immer der ehemalige Osten eher so Erzgebirge, Vogtland. Die Umtriebe vorher nach Brandenburg. Ich habe 2 Stasi-Akten. Also von daher sind das so interessante Dinge. Aber Mecklenburg war immer so, jetzt darf ich euch sehen. Wunderbar. Und möge Gott euch reichlich segnen, dass dieser Landstrich ein Erweckungszentrum für Deutschland wird. Das kann man so schnell raushauen, aber wenn man in die Deutschlandkarte sagt, das ist die größte Unmöglichkeit, die man sich vorstellen kann, aber Gott ist ja ein Gott der Unmöglichkeiten. Und wo könnte er mehr durchgeehrt werden als durch sowas? Ne? Ich gehe mit euch in den Text rein, so eine Jesusgeschichte. Wir sind ja als gute Evangelikale immer, das Kreuz ist ganz wichtig und dann Weihnachten, das sind so Sachen, die feiern wir. Und wenn man das Apostolikum, das Glaubensbekenntnis nimmt, dann kommt also die Geburt und das Ende vom Herrn Jesus sehr gut, die Auferstehung zum ewigen Leben kommt drin vor. Aber was man oft im Apostolikum vergessen hat, das sind die 3 Jahre, wo Jesus als junger Mann zwischen 30 und 33 Jahren, so nimmt man ja an, gelebt hat. Wenn wir diese Geschichten rausnehmen würden, wir würden die wesentlichen Dinge der Jüngerschaft einfach vergessen. Und ich frage mich, warum man das beim Apostolikum und auch beim Konstantinopolis, bei dem anderen Glaubensbekenntnis, das einfach rausgelassen hat. Und deswegen, ich liebe Jesusgeschichten und einmal in der Woche bin ich mit Obdachlosen unterwegs, denen erzähle ich immer eine Jesusgeschichte. Das ist mir ganz wichtig und so möchte ich euch in der Jesusgeschichte hineinnehmen und damit einen Vers mit auf den Weg geben, dann, den ich versuche dann mit einer Paulusstelle zu erläutern. Wir stellen uns vor, Jesus nimmt so 2 seiner Jünger los und geht mit denen auf den Berg und hat da eine richtige Begegnung mit seinem himmlischen Vater. Die klassische Verklärung, die Jünger, die 2, die oben waren, Petrus und Johannes, sind absolut von den Socken. Lass uns Hütten bauen, alles wunderbar. Und in dieser Zeit waren die anderen 10 unten dem Auftrag Jesus folgend. Sie waren dabei, das Evangelium zu verkündigen. So, jetzt kommen die 3 vom Berg, sind noch richtig full power, kommen die zurück und dann erwischen sie die 10 Jünger bei einer Diskussion mit den Schriftgelehrten, mit den Frommen. Da war nämlich folgender Fall, da war ein junger, war ein Mann mit seinem Sohn gekommen und der Sohn, bei Matthäus wird gesagt, der war mutsüchtig. Markus übersetzt das dann so, dass er sagt, er wurde immer hin und her gerissen, ins Feuer geworfen und so weiter. Ein Dämon quält ihn. Und dann hatten die Jünger versucht, einen Exorzismus zu machen, eine Austreibung. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat. Zu mir kam eines Tages ein Türke. Der kam und sagte, ich habe gehört, Sie können helfen. Ich habe vor langen Jahren, wollte ich Erfolg im Geschäft haben und dann habe ich mein Leben dem Teufel verschrieben und dann kam so eine schwarze Substanz von unten in meinen Körper rein, hat mich erfüllt und seitdem hatte ich Erfolg. Das hat so viele Jahre angedauert, aber jetzt seit einiger Zeit bin ich pleite. Und dann bin ich zum Mullah gegangen und habe gesagt, ich möchte den Dämon wieder loswerden. Das ist wie in einem Klassiker. Dann hat der Mullah gesagt, also für diese Sache reicht es nicht. Sie müssen in die katholische Kirche gehen, das wird schon klappen. Dann ist er in die katholische Kirche gegangen und der Priester hat gesagt, nee, das geht gar nicht. Aber es gibt in Ankara gibt es jemanden, in der katholischen Kirche, der hat richtig Vollmacht. Er fliegt in die Türkei, verliert die Adresse und kommt wieder nach Berlin, geht wieder in die katholische Kirche und in der katholischen Kirche hat man ihm gesagt, Sie müssen zu Paul gehen. Jetzt stand er vor mir und dann mache ich da meine Übung und ich kam dann an die gleiche Stelle wie in dieser Jesus-Geschichte. Die Jünger probieren und sie schaffen es nicht. Und dann gab es die Riesendiskussion, warum schafft man das nicht? Nicht fromm genug, vielleicht zu sündig oder was auch immer. Ich kann die ganzen Diskussionen hören, weil die habe ich alle durch. Und dann kommt der Herr Jesus und stöhnt darüber und macht diesen Befreiungsdienst. Der Junge ist frei und nachher, und das ist eigentlich mein Ziel, wo ich heute mit dir hin möchte, dann kommen sie nämlich zu Jesus und diskutieren das nicht mit den Frommen. Sie stellen die alles entscheidende Frage, die Christen ganz schnell und ganz wenig stellen. Warum konnten wir nicht? Habt ihr diese Stelle mal dem Herrn Jesus vorgehalten? Sie fragen den richtigen Mann und die richtige Fragestellung. Sie diskutieren das nicht mit Frommen, warum konnten wir nicht, sondern die fragen bei Jesus selbst nach. Und diese Frage, die hat mich wirklich umgetrieben. Warum kann ich nicht? Bei Jesus war es ja ganz normal, dass die Dämonen weichen mussten. Bei Jesus war das ganz normal, dass Kranke, die mussten keinen Heilungsgottesdienst machen, die wurden einfach geheilt. Und warum haben wir so viel Kraft verloren? Und ich dachte, darüber will ich mit euch nachdenken. Warum wir an vielen Punkten so kraftlos geworden sind, suche nach einer Antwort. Die Jünger kriegen von Jesus die banale Antwort, gebt mal Acht, ihr könnt nur die Dämonen austreiben, wenn ihr betet. In Spätschriften war dann auch Fasten und Gebet, wurde noch dazu gesetzt, in den Urschriften nicht bei Markus. Und bei Matthäus wird gesagt, ihr Kleingläubigen, euch fehlt der Glaube. Hättet ihr Glauben, ihr könntet Berge versetzen. Das sagt der Herr Jesus. Und da dachte ich, ja danke Jesus, jetzt habe ich den ganzen Druck. Ich muss wieder mehr beten und ich muss mehr glauben, dann bin ich oft so wie auf der Toilette, wenn ich Verstopfung habe. Ja? Ich muss mehr glauben. Ich kriege einen roten Kopf, aber ich habe ja noch nie erlebt, wenn ich sage, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dann ist was passiert. Sondern hier muss ja noch ein tieferes Geheimnis drin liegen. Und man kann der Gemeinde immer sagen, ihr müsst mehr beten. Und wenn ich euch ein schlechtes Gewissen machen wollte, da schaffst du jeden Pastor mit. Und die Frage ist, wenn du dann zu viel gebetet hast, ist das dann Sünde? Was ist genug? Eine Riesenfrage. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss dann noch mal bei Paulus, das ist so der große Theologe, da muss ich mal ein bisschen nachgehen. Und dann bin ich so auf Römer 3, Vers 23 bis 24 gestoßen, den ich auch mal in jungen Jahren auswendig gelernt habe. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ich habe also gedacht, okay, das liegt an meinem sündigen Wesen und am sündigen Wesen der Frommen. Aber das ist eine tricksige Sache. Ich kann mich daran erinnern, mein Schwiegervater war also so, den hatte man als junges Kind ungefragt zur Taufe gebracht. So, und als ich dann später aus meinem weltlichen Beruf umgestiegen bin und bin Pastor geworden, dann war das bei uns im Dorf im Siegerland ein ganz großes Geheimnis. Jetzt ist der Ingenieur, jetzt ist er auf einmal Pastor geworden, nur keinem sagen, das ist ja peinlich. So, und eines Tages kommen wir zum theologischen Gespräch und ich sage, Schwiegervater, ich will dir sagen, du bist ein Sünder. Wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms. Ja? Ich habe das ein bisschen besser verpackt, aber der Bibelvers war im Hintergrund. Schwiegervater pumpt sich auf und sagt, ich habe noch niemanden bestohlen, ich habe auch niemanden erschlagen, meine Frau kriegt auch keine Schläge. Ja, und du willst mir sagen, ich bin Sünder. Für 10 Jahre war jedes fromme Gespräch zu Ende. Also habe ich gedacht, ich muss noch mal in einer anderen Übersetzung nachgucken. Und dann habe ich nachgeguckt, wie es im Original da steht. Ach ja, hier habe ich das nochmal. Sie sind alle Sünder, habe ich so, das ist ganz klar. Alle haben den Platz im Himmel verloren. Ich könnte jetzt eine evangelistische Botschaft hier losmachen. Wa? Und dann würde ich sagen, hey, Begnadigung ist möglich durch den Herrn Jesus Christus, aber er hat für dich bezahlt. Und dann würde ich sagen, aber du musst dich entscheiden. Ne? Sonst, also eine ganz einfache evangelistische Botschaft, wer das üben will, der kann das nehmen. Aber jetzt gehe ich ja zum Original hin. Im Original steht nämlich, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugesagt hatte. So steht es da im Original. Hätte ich das dem Schwiegervater gesagt, Schwiegervater, du hast die Herrlichkeit Gottes verloren. Die ganze Schönheit, die Gott dir zugedacht hat, die ist auf dem Weg geblieben. Ich glaube, ich wäre mit ihm im Gespräch geblieben. Aber ich habe gedacht, ich will mit euch ein bisschen nachdenken, wie können wir sehen, ob wir die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Wir sind allzumal Sünder, so fängt es bei Luther ja an, aber alle haben gesündigt, weil wir die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Und hier liegt ein Geheimnis für die Erweckung in Mecklenburg-Vorpommern. Und hier liegt ein Geheimnis für alle, die schon länger Christen geworden sind, weil Herrlichkeit, wenn ich das hebräische Wort nehme, das heißt Gewicht. Oder im griechischen Doxa, Gloria oder so, ja. Aber ich möchte zu dem Hebräischen, zu dem Gewicht gehen. Und wenn man die Herrlichkeit verliert, dann gibt es eine Gewichtsverlagerung. Könnt ihr mir folgen? Ja? Könnt ihr euch so eine Waage vorstellen, ihr schiebt so langsam so ein 10-Kilo-Gewicht darüber und dann geht die Waage nach der anderen Seite. Und ich will mir euch so einige Gewichtsverlagerungen ansehen. Unter dem Gesichtspunkt Lost and Found. Ich weiß nicht, wer von euch mal verreist ist. Du stehst am Band und wartest auf deinen Koffer. Und du wartest auf deinen Koffer. Alle haben sie schon und deiner kommt nicht. Und dann stehst du nachher ewig lange am Counter und musst beschreiben, wie dein Koffer aussah. Und du weißt nicht mehr, war er rot oder blau. Mich überkommt dann alles. Ich habe dann einige Male mal durchgemacht. Nicht? Das ist eine. Ja? Unter dem Gesichtspunkt Lost and Found. Wir haben was verloren und ich hoffe, dass wir hinkommen, wie wir es wiederfinden können. Also habe ich das nochmal aufgeschrieben, aber jetzt gehe ich zum Ersten hin. Das Erste, was wir verloren haben, das Ebenbild Gottes in uns. Lost and found. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und jetzt könnte ich hier durch die Räume gehen und würde vielleicht mal bei den Frauen stehen bleiben. Frauen haben die Angewohnheit, wenn ich das richtig verstehe, die nörgeln ständig an sich rum. Die stehen vorm Spiegel, ja, und sagen, wie kann ich noch die Schönheit ein bisschen mehr, ja, und dann schlagen sie Brigitte auf und sehen dann jemanden, der absolut dünn ist, ja, und dann sagen wir, okay, ja, manche sind über diesen Stadium raus, ja. Ich wurde mal eingeladen nach Chemnitz zu einem Frauentreffen. Und sollte da predigen. Und dann habe ich mir Marion Barth am Abend vorher angesehen. Und ich fand das so lustig, wie er sagt, über Zellulitis gesprochen hat und sagt, man muss das positiv sehen, das ist ein Hagelschaden. Ja? Also ich bin zu meiner Frau gegangen, die war schon kurz vorm Schlafen. Ich sage, ich muss dir von Marion Barth erzählen. Damit leite ich das Frauentreffen ein. Die sagte, ich werde dich erschlagen, wenn du das sagst. Ja? So, ich komme zum Frauentreffen und sage, also gestern habe ich was gesehen, das war so lustig, aber meine Frau hat gesagt, ich werde erschlagen. Dann wollten sie das alles wissen. Ich sage, die Männer, wenn sie ja dicker werden, die freuen sich über den Bauch, dann sagen sie, haben wir eine aerodynamisch günstige Tropfenform. Ja? Versteht ihr? Ich mache es ein bisschen lustig, aber wie oft nörgeln wir über uns rum? Und wie oft beleidigen wir die Schöpfung, indem wir sagen, ich bin zu doof, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und je länger ich als Pastor in der Seelsorge unterwegs bin, denke ich, 90% der Fälle, die ich habe, hängen damit zusammen, dass die Menschen sagen, ich bin nichts wert und vertauschen damit das Ebenbild Gottes mit dem ganzen humanistischen Denken. Ich muss schön sein, ich muss schlank sein, ich muss dynamisch sein und möglichst noch reich und gesund. Und Gott sagt, du bist ein Ebenbild von mir. Bei uns in der Gemeinde muss jedes Gemeindemitglied, was länger in der Gemeinde bleiben will, einen Bibelvers auswendig lernen. Und das ist nicht Johannes 3, Vers 16. Es gibt einen Vers, der viel wichtiger ist im Moment. Für Christen jedenfalls. Der steht in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Nicht mit der eigenen Kraft oder eigenem Willen, sondern weil Gott ein Wunder getan hat mit meiner freien Übersetzung. Wenn du nicht verstanden hast, dass du ein Kind Gottes bist, hast du eine Gewichtsverlagerung. Du bist ständig dabei, dich zu kontrollieren, dass du alles besser, schöner oder auch frommer machst. Wie viel von uns leiden darunter? Ich sag mal, dein Studium geht zu Ende und du möchtest heiraten. Und guckst dich um, die Frauen nach Männern, die machen das schüchterner, die Männer nach den Frauen, die gucken eher. Und dann fängst du natürlich als frommer Mensch an zu beten, Herr, wen soll ich nehmen, was ist das Richtige, wie ist es hin oder her? Und dann wartet mal auf irgendein Ding und dann wirst du auf einmal 96 und hast immer noch niemanden abgekriegt. Ja, verstehst du? Dann sind wir auf einmal ganz, ganz komisch. Dabei sagt Gott, hey, ich habe dir doch einen geheiligten Verstand gegeben. Soll die Frau dick oder dünn sein? Soll der Mann sportlich sein, drahtig oder wie auch immer? Such dir mal einen aus. Schreib es mal auf. Mit Brille oder ohne. Und das kannst du mit mir dann durchsprechen. Das nennt sich Gebet. Von Herz zu Herz austauschen. Wir werden manchmal so kompliziert. Und wenn es um Wegweisung geht, soll ich in die Stadt ziehen oder in jene, dann werden manche wirklich ganz komisch. Ich sage, Mann, bete eine Zeit lang und wenn du nichts hörst, gehst du in die Richtung. Gott ist so groß, der kann dich in eine andere Richtung schieben. Das kenne ich von meinen Kindern. Ehrlich, die haben manchmal draußen gespielt, die kamen matschmäßig rein, sodass du ja nicht wusstest, wie packst du sie an. Das gehörte sich nicht. Aber sie waren doch meine Kinder. Und sie wurden nachher sauber gemacht. Ich sag mal, wenn du das nicht verstanden hast, ein Kind, wenn es geboren ist, kann eigentlich nur schreien, Milch trinken und in die Pampers scheißen. Und wenn du als Mann das erste Mal die Windeln wechseln musst, ja, dann nimmst du die Beine hoch und ziehst deinen Sohn da und sagst, ey Mann, was bist du scharf. Ehrlich, das stinkt, das ist ja hammermäßig. Und da holst du ein Fotoapparat, das du eventuell bei der Hochzeit vorführen kannst. Ja? Verstehst du, du freust dich über die Scheiße, die der Junior gebaut hat. Ich mache es ein bisschen lustig, aber es gibt vom, jetzt muss ich den Schweizer Philosophen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der hat mal gesagt, jeder von uns hat ein Heimatgefühl. Das heißt, geliebt zu werden, ohne Gegenleistung zu bringen. Und das meine ich damit, das ist uns verloren gegangen. Wir sind auch als fromme Leute leistungsorientiert. Und damit machen wir eine Gewichtsverlagerung in Richtung Humanismus und weltliches Denken. Wir müssen erfolgreich sein, wir müssen das und das leisten. Du musst in erster Linie nur Kind Gottes sein. Da ist uns was geraubt worden durch eine Verlagerung von rechts nach links. Das Heimatgefühl geht vielen Christen ab. Sie sind komisch geworden, sie sind auch fromm leistungsorientiert. Wenn sie nicht eine Stunde biblische Zeit genommen haben am Morgen und der Bus fährt weg, dann meinen sie, das ist schon Gericht Gottes. Das liegt an der Busgesellschaft, sage ich euch. Also, versteht ihr? Warum sind wir so komisch geworden? Als George Müller am Ende seines Lebens, der große Mann, der die Waisenhäuser gebaut hatte, nach seinem Lebensgeheimnis gefragt worden, sag mal, was würdest du der jungen Generation sagen, was ist das Beste, was du ihnen weitergeben kannst von deiner Schrifterkenntnis? Und er hat die Bibel, ich glaube, 120 Mal durchgelesen. Sagt er, ich würde ihnen weitergeben, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und viele Christen laufen rum, als gäbe es keine Kindschaft. Lost and found. Ich komme vielleicht nachher noch darauf, wie wir sie wieder finden können, aber das werdet ihr in frommen Gedanken ja auch sagen. Ah ja, so, und wir werden gerecht ohne Verdienst. Wir kriegen es wieder geschenkt, wenn wir wollen. Das war ja der zweite Teil, nicht? Durch die Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das zweite, wo ich feststelle, wo wir die Herrlichkeit verloren haben, die Gewichtsverlagerung, das ist das Königreich. Herrlichkeit im Mittelalter bezeichnete einen Regierungsbezirk. Also wenn Fürst Knut Wuchtig, sagen wir mal, Mecklenburg-Vorpommern und dann seine Fittiche hatte, da sagte er, das ist meine Herrlichkeit, Meckpomm, meine Herrlichkeit. So, jetzt stelle ich fest, bei meinen Genen, ich habe so ein Schild bei mir an der Pinnwand, das hat mir meine Familie mal geschenkt, in der launigen Stunde, Regierungsbezirk Paul, mein Wort ist hier Gesetz. Raus, ich bin bei der Predigtvorbereitung. Ja? Also, jeder Pastor kennt das, im entscheidenden Moment, wo der Herr reden will, kommt jemand rein. Ja. Lassen wir das jetzt. Aber ich denke mir manchmal, wie viel Egoismus laufen in unseren Gemeinden hin und her. Jeder will der Größte sein, jeder will das Sagen haben. Dabei lese ich im Neuen Testament nie was von Amt, sondern immer nur von Diakonos, vom Dienen. Wer nicht dienen will, der darf auch nicht herrschen. Das heißt, Jesus sagt, ich mache es euch doch vor, wie es geht. Und dann siehst du die Jünger, Jüngerschaftskurs pur, nicht? Dann streiten sie, wer der Größte ist und wer oben rechts oder links sitzen darf. Da hat sich nichts dran verändert. Nichts dran verändert. Aber die Bibel sagt, je mehr du irgendwo auf diese Dinge achtest, umso mehr verlagert sich das Gewicht nach rechts und links. Das geht dann so weit, dass die Institution wichtiger ist wie das geistliche Leben. Ich war ja nur 9 Jahre lang im Präsidium vom BFP, habe ich gesessen, Berlin-Brandenburg als Regionalleiter vertreten. Und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt, ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich bin dankbar, dass ich bei euch nicht in der Gemeinde bin und bin gegangen. Weil es drehte sich nur noch um die Organisation, wie ich die am Leben erhalte. Und damit, wie kann ich Einfluss ausüben? Ich sage euch, ihr könnt mit der Volksmission keinen Einfluss in dieser Stadt ausüben, ihr könnt es durch Jesus Christus tun. Und merkt ihr, wie dann manchmal die Gewichte sich verschieben, dann sind die Institutionen wichtiger, wie das Leben, aus dem sie geboren wurden. Ich leide darunter, dass ich sage, ich mag keine Sitzung mehr. Manchmal möchte ich auch aus der Gemeindesitzung aufstehen, wenn es nur noch darum geht, zu organisieren. Eigentlich müsste es ein Regierungsbezirk Jesus Christus. Dann käme das Gewicht wieder rein. Und ich will euch vielleicht was von meinem Herzen an euch weitergeben, auch an euch beiden hier vorne. Vor 10 Jahren wurde unsere Gemeinde langsam größer. Wir haben eine evangelische Kirche gekauft, ihr habt sie gesehen. Dann haben wir Häuser gebaut für die Senioren, Wohnprojekt daneben gesetzt. Und dann stelle ich schließlich fest, 8 Stunden meiner Arbeitszeit, die sind auf der Baustelle verloren gegangen. Damit alles noch schöner, noch besser wird und so weiter. Und ich habe festgestellt, das Erste, was gecancelt wurde, waren die intensiven Gebetszeiten. Weil man musste ja auf dem Bau sein. Die Bauleute fangen früh an. Und ich bin ganz nachdenklich geworden, als ich meinen Sohn, der ist in Indien verheiratet, besucht habe, jetzt im Sommer. Da habe ich richtig gesagt, du musst mal unbedingt den und den Mann in Bangalore kennenlernen. Das ist eine Stadt, ich glaube so 20 Millionen Einwohner, du fährst also für 10 Kilometer brauchst du 3 Stunden, du fährst auf einer zweispurigen Straße, vierspurig, ja. Ein selbstorganisierender Mechanismus, nicht stimmt. Und dann komme ich schließlich zu ihm hin, ein ganz primitiver Saal, und dann sagt er mir, ich habe mich entschieden, nicht mehr in Gebäude zu investieren. Er sagte, ich gehe auf die Straße und ich habe überall Straßenkirchen in den ganzen Armenvierteln. Ich sitze mit ihm 1 Stunde und ich wurde sowas von beschämt, weil ich sah, wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Energie geht drauf, um eine Immobilie zu halten. Und ich meine, wenn die fertig ist, dann kommen die Leute. Die Leute kommen, wenn die Herrlichkeit Gottes sich wieder bahnt. Ich sage nicht, dass Gebäude schlecht sind. Ich bin begeistert, das von hier zu sehen, was ihr gemacht habt. Und es kommt so viel Schönheit raus. Versteht mich bitte nicht falsch. Wir brauchen ein Zuhause, wo man hinfliehen kann. Und jede Stunde, die hier gearbeitet worden ist und mein Herz dem Herrn Jesus getan, ist ein heiliger Gottesdienst, ein liturgischer Gottesdienst. Der ist wie die Anbetungszeit, die ihr vorhin hier vorne hattet. Aber wenn nachher sich alles nur noch ums Gebäude dreht. Wir hatten in Berlin die Auswahl von 20 Kirchen, Methodisten, katholische Kirche, evangelische Kirche, welche wir kaufen konnten. Und dann habe ich was gedacht, ja, wie viel ist da reingeflossen und jetzt müssen sie es wieder lassen. Und ich habe dem Herrn Jesus gesagt, wenn sie morgen mir die ganze Kirche wieder nehmen, weil Verfolgung da ist, eins will ich haben, du bist mein Herr, ich möchte da sein, ich möchte in deinem Regierungsbezirk unterwegs sein und ich meine, das muss es sein. Wenn Leute bei uns in den Gottesdienst kommen, je frommer sie sind, die erste Frage, die da ist, wie viele Stühle gibt es hier? Ich sage, habe ich nie gezählt. Wir haben 250.000 Einwohner in unserem Stadtbezirk. Ehrlich, wir könnten die Kirche 50 Mal am Tag füllen in Etappen. Es ist eine große Gefahr, dass das Gewicht sich verlagert und damit die Herrlichkeit Gottes nicht mehr da ist. Und manchmal, darf ich noch etwas Böses sagen? Oder so, nicht? Ich komme ja manchmal rum. Nicht? Da denke ich mir, da stimmt die Technik, da stimmt die Lightshow, da kommt sogar Rauch vorne raus. Und dann ist es manchmal wie bei einer Party. Du bist zum Geburtstagsparty eingeladen. Das sind die Lichtschlangen, das sind die Sektgläser. Da ist Stimmung ohne Ende. Und nach Mitternacht stellst du irgendwann fest, irgendwas ist komisch. Das Geburtstagskind ist gar nicht da. Und ich glaube, in manchen Gemeinden, das sage ich mit allem Respekt und ich habe Ehrfurcht davor, dass es bei uns in der Gemeinde genauso passiert. Ich glaube, wir könnten das Programm durchziehen, ohne dass Jesus da wäre und die gleiche Management käme, weil ich sie gut unterhalten kann. Ich habe in unserer Gemeinde jetzt 2-3 Mal ein Kriterium gesetzt. Ich habe gesagt, ihr könnt mal ausprobieren, was euch wichtiger ist. Bei uns fängt der Gottesdienst so circa 10 Uhr an. Ihr countet das ja hier runter, nicht? Aber bei uns sieht das um 10 Uhr aus, als hätte die Entrückung stattgefunden und ich müsste die Restlichen eben noch informieren, dass sie gleich auch dran sind, ja? Und dann fängt der Lobpreis an und dann drehst du dich rum und dann sind 2/3 mehr Leute da. Und ich habe gesagt, wenn der Bundespräsident hier wäre, ihr wärt alle pünktlich. Aber vielleicht wartet Jesus ja schon da. Bin ich noch interessiert an seiner Herrlichkeit oder hat eine ganz kleine Gewichtsverschiebung stattgefunden, dass ich mehr darauf achte, dass ich ein Wohlfühlempfinden im Gottesdienst erzeuge, als dass ich ihn ehre, weil der hat mich doch eine ganze Woche durchgetragen. Dann gibt es doch wenigstens am Sonntag mal 2 Stunden Zeit, wo ich kommen kann, ohne dass ich was von ihm bekomme und einfach mal Danke sage. Seine Herrlichkeit suche, dass sein Regierungsbezirk anfängt. Darf ich noch einen dritten Teil nehmen? Wenn es zu lang wird, ja, wenn die ersten abknacken, also mir macht das nichts. Ich habe schon erlebt, wie während meiner Predigt jemand ins Delirium gefallen ist und da muss man aufstehen, ihm ein Messer zwischen die Zähne schieben, damit er sich die Zunge dabei nicht abbeißt und der Geist Gottes ist nicht gewichen, also von daher habe ich keine Angst. Ich gehe nochmal weiter. Die Gnade und die Erlösung Jesu Christi bringt es dazu, dass wir das Gewicht wieder zurückschieben können. Wenn wir diesen Teil vom Vers schlappern, dann sind wir frustriert und gehen frustriert raus. Die verlorene Vollmacht. Auch hier findet eine Verschiebung der Herrlichkeit statt. Ich bin zutiefst traurig, dass bei uns in der Gemeinde, seit ich damals von Kreuzberg nach Reinickendorf gezogen bin in die Volksmission gekommen. Ich glaube, ich habe es nur 1-2 Mal erlebt, dass ein Dämon gewichen ist. Jetzt so ganz spektakulär, so mit Schreien und wie auch immer. Als ich noch in der Kirche am Südstern in Kreuzberg war, von der ich vorhin die Geschichte erzählt habe, da hat selbst der psychiatrische Notdienst uns in die Abendgottesdienste Menschen gesetzt, weil sie sahen, da kann man helfen. Da habe ich geübt, sage ich euch. Ich habe festgestellt, Schreien hilft überhaupt nicht. Dämonen hören, auch wenn du nur leise denkst. Das ist ganz, ganz komisch. Und ich habe gedacht, was ist mir geraubt worden? Über all dem Management, ich sag mal, die Gemeinde auf Vordermann zu bringen, hat nicht eine Gewichtsverlagerung stattgefunden. Wir machen Kurse im prophetischen Reden, wir machen Kurse in den Geistesgaben, wir machen sogar einen Gabentest, damit du weißt, wie du funktionieren kannst. Ich lese das nirgendwo bei Jesus. Ist ganz sonderbar. Jesus holt seine Jünger und sagt, latscht los, verkündigt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Und ich frage mich, was würde passieren, wenn wir sagen, gib mir acht, nachher verzichten wir mal aufs Essen, ihr geht alle raus und versucht mal ein paar Dämonen zu jagen. Du sagst ja, in Mecklenburg-Vorpommern sind sie nicht mehr. Jeder Afrikaner sagt, die sind hier, wir sagen, die Dämonen sind alle in Afrika. Aber selbst in frommen Kreisen hat der Herr Jesus ja Dämonen ausgetrieben. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob der eine oder andere vielleicht sogar durch einen religiösen Geist hier getrieben wird. Das scheint mir manchmal der schwierigste auszutreiben zu sein. Ja. Wo setzen wir die Vollmacht noch ein? Wo lernen wir damit umzugehen? Und zwar nicht in der Gemeinde, sondern draußen. Wie die Volksmission entstanden ist, da ist sie nach kurzer Zeit verboten worden, weil sie gegen die Gesundheitsgesetze verstoßen haben, weil zu viele Leute gesund geworden sind. Dann haben sie in den Berliner Lauben im Untergrund überlebt. Und das ganze Wachstum ist am Anfang nur gekommen durch Heilungen, die spektakulär da waren. Und ich frage mich manchmal, was hat uns der Feind geraubt? Wo hat eine Gewichtsverlagerung stattgefunden? Wenn ich für Leute bete, die zu mir kommen und sagen, die sind krank, dann geht es in meinem Kopf los, was passiert, wenn nichts passiert? Welche Ausrede hast du auf Lager? Und ich denke nicht mehr in meinem Unterbewusstsein, Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Strecke deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder geschehen zur Verherrlichung deines Namens. Ich diskutiere, warum das in Deutschland derzeit nicht geht. Und da habe ich mich dran gewöhnt. Und das Schwierigste wird eigentlich, wenn du einen Krankenhausbesuch machst, du hast dir feste vorgenommen, deine Schwester liegt da krank und du wirst jetzt beten, aber jetzt kommst du hin, es sind drei Bettzimmer, ne? Pflege geht rein, raus, du setzt an, willst gerade anfangen, Tür geht auf, der Kuchen wird reingebracht, ja, sagst, okay, mache ich danach, ja, holst nochmal Luft, fängst wieder an und dann guckst du dich um und sagst, kommt das jetzt gut, soll ich leise beten, soll ich laut beten, liebe Schwester, der Heiland ist ja da. Und plötzlich kommt jemand rein zum Nachbarn, quatscht kurz miteinander, kriegst mit, muslimischer Hintergrund, und dann, weil Zeit ist, rollt die Teppich aus, fällt auf die Knie Richtung Mekka, ich weiß nicht, ob es einen Kompass hatte, und fängt laut an zu beten. Und ich denke, und ich feige Socke, ja. Merkt ihr, was uns geraubt worden ist? Haben wir noch diese Begehrlichkeit zu sagen, ich will das Wunder sehen, das Gott tut? Ich stelle fest, ich bin so komisch geworden. Ich diskutiere mit den Frommen, warum das nicht mehr gehen kann. Da ist mir was geraubt worden von der Vollmacht, die der Jesus gegeben hat. Glaube ich das noch? Klar, wieder den Spruch hinterher und werden ohne Verdienst, es geht ohne Verdienst und ohne Leistung, ohne alles, durch Jesus Christus, die Gnade ist da. Aber ich will euch noch ein praktisches Teil so als Abschluss, so damit man sich dran festhalten kann, eine kleine Geschichte erzählen, die sich vor etwa 70 Jahren abgespielt hat. Ach, hier habe ich nochmal die Sehnsucht nach der Herrlichkeit. Ich möchte mit euch zur Isle of Lewis gehen, auf den Hebriden. Da haben wir oben so ein Pfeil hingemacht, so Great Kingdom ganz am Ende, da wo unser Wetter entschieden wird, ob es regnet, hagelt oder schneit, ja, da gab es einen kleinen Ort. In den 50er Jahren, da ging nichts los. Und irgendwann treffen sich die Pastoren und machen eine Zeitungsannonce, keine Andacht, sondern sie schreiben öffentlich, wir stellen fest, in unseren Gemeinden verlassen uns die Leute nach und nach, die Gemeinden werden leer. Wir rufen auf zum Gebet. Ich habe mir gedacht, was wäre, wenn alle Pastoren hier in Neubrandenburg mal zusammenkämen, nicht die Erfolgsmeldung, was alles positiv geht, sondern ich weiß ja nicht, wie viele Einwohner ihr habt, habe ich nicht gecheckt. Ja, wenn die dann in der Zeitung, weil ich weiß ich auch nicht, ihr habt mal schreiben würden, wir geben zu, in unseren Gemeinden läuft nichts. Mehrheiten wie Fromme. Bitte betet. Nicht mehr. Interessanterweise gab es dann zwei Schwestern, 84 und 86, glaube ich, waren sie alt, wenn ich das jetzt tue, 82 und 84. Die eine war blind und die andere hatte Arthritis. Die hören das und sagen, okay, wir wollen beten. Gehen zum Pastor. Pastor sagt, ja, das ist ja grundsätzlich gut. Wir machen das zweimal in der Woche. Und dann sagen die Schwestern, okay, wir werden so lange von 10 Uhr bis 3 Uhr nachts auf unseren Knien liegen, bis diese Herrlichkeit Gottes kommt. Nochmal, es geht nicht um Leistung, sondern da legt der Herr was ins Herz rein, sonst würden die Fürbitter die Ehre kriegen. Aber ich habe diese Geschichte unseren Senioren mal erzählt, weil die meinen ja, sie bringen nichts mehr. Wir können nichts mehr tun, früher konnten wir noch kochen, aber jetzt geht gar nichts mehr, die Knochen machen nicht mehr mit, Rollator geht auch nicht. Und dann sage ich, hey, eine Blinde und eine mit Arthritis. Und nebenbei, das waren die Cousinen von der Mutter von Donald Trump. Ja, ja, wirklich, ja, wirklich. Die ist in 30er Jahren ausgewandert in die USA, hat dann, ja, und so weiter. Es ist sehr interessant. Er sagt, Isle of Lewis ist meine Heimat, ja. Ja, deswegen sollten wir für ihn beten, nicht über ihn meckern, sondern für ihn beten nach der Schrift, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Ja, aber was geht dann weiter? Sie beten eine ganze Zeit lang, sie beten eine ganze Zeit lang und irgendwann kriegt Peggy in der Nacht eine Vision oder ein Ding, dass der Herr die Kirchen voller Jugendlichen machen wollte. Die Kirchen waren so leer wie bei uns auch. Sagt er dem Pastor, er sagt ja, so verkehrt ist das nicht, da muss der Herr ein Wunder tun, so nach dem Motto, nicht? Und dann kriegt sie hinterher eine Sache, da ist auf der Nachbarinsel ist einer, der macht so eine Pro-Christ-Veranstaltung, so, den solltest du anrufen. Dann schreibt er zurück und sagt, ich kann nicht, das läuft hier gerade alles gut. Ja, und das Ende vom Lied war dann, dass wieder so eine Veranstaltung war und in dieser Veranstaltung wurde ein Mann aufgefordert zu beten und er zitierte am Psalm 24, wer darf vor dir stehen, der reine Hände hat, und dich anbeten, so aus dem Psalm 24. Und dann führt er ins Gebet und sagte, ich finde das ganz komisch. Habe ich überhaupt reine Hände? Darf ich so überhaupt vor dir stehen? Und zack, fällt er um. Und mit ihm noch zwei weitere. Das war Spektakel pur. Aber jetzt ruft die Frau nochmal diesen Prediger da an. Da haben wir noch in der Mitte Duncan Campbell. Den kann man übrigens noch live im Internet hören, wie er über diese Erweckung redet, in Scottish Accent. Hochinteressant. Dann fängt er an und sagt, ich kann nicht. Aber dann plötzlich wurde der Saal aus der Vermietung rausgenommen und er hatte Zeit. Und er kommt an, reist mit dem Schiff an und wird am Hafen entgegengenommen von einem, der ihn unterbringen will und zum Essen führen will. Und er sagt, fürchten Sie Gott. Ja, ja, und sagt, okay, das reicht. Aber auf dem Weg zum Quartier sagt er, könnten Sie noch mal in die Kirche kommen, da sind etwa 200 Leute, die beten, dass sie Ihnen noch ein Wort der Ermutigung sagen können. Er geht hin und während er predigt, fallen ein, zwei Leute um und das geht wirklich gut. Um 23 Uhr hört er dann auf und dann kommt jemand rein und sagt, komm doch mal mit nach draußen, da passiert was ganz Komisches. Dann kommt er vor die Tür und das sind etwa 200-300 Leute, die vor der Kirche stehen. Er sagt, was soll ich denn mit denen machen? Und dann sagt der ihn rausgeholt hat, ja, am besten, wir singen erstmal ein Lied. Dann haben sie das Lied gesungen. Und dann sagt er, ja, und jetzt? Und dann muss der Messner wurde wohl gekommen und hat gesagt, also am besten, wir führen sie mal in die Kirche. Und dann kommen sie in die Kirche bis 3, 4 Uhr morgens. Fällt die Gegenwart Gottes. Und dann wollen sie Schluss machen. Dann kommt jemand und sagt, was ganz Komisches, können Sie mal kurz mitkommen. Dann gehen sie durch den Ort und kommen vor die Polizeistation. Dann sehen mitten in der Nacht um 3, 4 Uhr stehen 400 Leute da, weil sie wussten, der Polizeipräsident ist ein frommer Mensch und nebenan wohnen die beiden Betschwestern. Ungefragt sind die auf einmal da und fallen auf die Knie und flehen vor Gott um Vergebung ihrer Sünden. Innerhalb von kurzen Tagen sind die Kirchen gerammelt voll mit jugendlichen Leuten, ohne dass ein Flyer gedruckt worden ist, ohne dass irgendeine Bekanntmachung gegeben worden ist. Die Gegenwart Gottes lagerte sich. Und ich denke, an diesen Punkt müssen wir wieder kommen mit dieser Sehnsucht, dass wir das nochmal erleben. Bis auf den heutigen Tag, nach 70 Jahren, wenn du wirklich fromm bist, bist du in der Gebetsstunde noch eher wie in einem Gottesdienst. Bis auf den heutigen Tag legen an dieser Isle of Lewis keine Fähren am Sonntag an, weil der Sonntag heilig ist. Es hat grassiert ohne Ende und Duncan Campbell sagt, er ist dann gefragt worden von der Nachbargemeinde, wann er dann kommen könnte. Er sagt, ich habe noch zwischen 1 und 2 Uhr nachts habe ich eine Stunde noch frei. Die Gegenwart Gottes war auf dem freien Fels, wo Leute auf die Knie gegangen sind. Es ist in den Kneipen gewesen. Die Veranstaltungen liefen in der Kirche, sie liefen im Park, sie liefen am Strand und alles war klar, die Leute sind auf die Knie gefallen und haben um Vergebung Sünden gebetet. Und für mich einer der stärksten Momente, die mittendrin passieren, dass einer auch zum Gebet aufgefordert wurde und er steht auf und betet etwa so: Herr, du hast verheißen, dass du lebendiges Wasser gießen willst auf alles Durstige und ich will dir sagen, ich bin durstig. Aber es geht um deine Ehre. Deswegen, und während er das gebetet hat, zack, fällt er wieder um. Also Toronto auch damals war überhaupt kein Thema. Das war ganz normal, steht auch so in der Bibel an anderen Sachen. Und ich habe gedacht, wie alles anfing, hier haben wir nochmal die kleine Kirche, die es war. Wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dann ist sie allgegenwärtig. Die Leute haben bis 4 Uhr, 5 Uhr in der Nacht haben die im Gottesdienst verweilt, weil Zeit spielt dann keine Rolle mehr und sind morgens fröhlich zur Arbeit gegangen. Ich fütter mich, das wissen die Leute, die mich in der Zeltstadt erlebt haben, mit diesen Geschichten. Weil ich habe festgestellt, in meinem Leben als Pastor hat es eine Gewichtsverlagerung gegeben, ohne dass ich das bewusst wollte. So ganz langsam, ganz sicher von rechts nach links. Ich weiß noch, wie die Liturgie funktioniert. Ich weiß, wie man was weitergeben kann. Aber was ich verloren habe, dass souverän die Gegenwart Gottes kommt und sagt, Paul, am besten hältst du deine Klappe, lass mich mal machen. Ich habe Regierungsbezirk Paul, auch in der Gemeinde. Und ich habe mich entschieden, das will ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Ich weiß, der Weg zurück ist manchmal vielleicht gar nicht so leicht und ich muss wieder zu dem Vers zurückkommen, dass die Gnade Gottes für mich da ist. Ich muss vielleicht wieder zum Mahl zurückkommen, zu Jesus Christus selbst. Ich muss wieder Brot und Wein nehmen und schmecken, dass ich wieder wie ein Kind werde, nicht leistungsorientiert, sondern beziehungsorientiert. Gebet heißt doch nicht, dass ich ihm eine halbe Stunde sagen muss, was er alles tun muss, sondern dass ich Beziehung pflege. Mir hören sich Gebete manchmal an wie der Wunschzettel meiner Kinder für den Weihnachtsmann. Herr, was willst du, dass ich tue? Und ich muss vielleicht ganz neu fragen, warum konnten wir nicht? Das meine ich ganz privat, nicht so sehr die Gemeinde angehend, sondern wo ich dann frage, Herr Jesus, wo hat eine Gewichtsverlagerung stattgefunden, wo die Herrlichkeit woanders ist, aber nicht mehr bei mir. Ich habe gedacht, wie kann ich euch hier ermutigen? Ich will euch einen Hunger machen nach dieser Herrlichkeit. Ich glaube, wenn diese Herrlichkeit kommt, ihr braucht keine Flyer zu drucken. Die Leute werden sich draußen drängeln, weil sie die Herrlichkeit Gottes erleben wollen. Die Dämonen werden weichen, während sie hereinkommen. Es wird nicht mehr die Frage sein, musst du bis in die Ahnen zurückgehen, um zu feststellen, ob die Ur-Ur-Schwiegermutter mal gependelt hat oder so, sondern es geschieht da ohne Technik, weil die Souveränität Gottes da ist. Und ich sage euch was, wenn wir Mecklenburg-Vorpommern erreichen wollen, dann brauchen wir, dass sich die Herrlichkeit Gottes lagert. Sonst haben wir nachher überall an jeden Ecken ein Volksmissionsschild da und sagen, wir haben es gerichtet. Aber dann kriegen wir die Ehre und nicht mehr Gott. Und ich habe die Sehnsucht im Herzen, dass Jesus hier Ehre bekommt. Und ich sage euch, hier gibt es genug Zauberei und so weiter. Und wäre doch gut, wenn die Hexen alle irgendwo in Harz verbannt würden, da haben sie ja ihren Tag, ja, verstehst du? Und dann gehen wir da hin und erobern dann den Brocken und sagen, so, jetzt sind wir hier, jetzt bricht Reich Gottes hier. Ich könnte so träumen. Aber ich will euch sagen, es fängt an, dass wir wieder Sehnsucht im Herzen haben nach der Herrlichkeit Gottes. Man sagt, wenn du die Meere besegeln willst, lehre nicht, wie man Schiffe baut, sondern lehre die Leute die Sehnsucht von der großen Weite. Und dann werden sie selbst Schiffe bauen. Und ich dachte, das hinterlasse ich euch. Ein Teil, was mich umtreibt, wo ich mit nachdenke, wo ich sage, okay, wir brauchen wieder, dass die Gewichtsverlagerung kommt, dass er die Ehre bekommt. Und es fängt an, indem man mit ihm redet. Und das würde ich gerne mit euch noch machen. So jeder vielleicht da, was er noch behalten hat, was ihm wichtig ist. Vielleicht mit der Frage, Herr Jesus, warum konnte ich nicht? Und er sagt dir dann ganz persönlich, wo es lang geht. Gott ist ja groß und er redet. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du in diese Räume deine Herrlichkeit hineingibst. Dass der Jesuspunkt bekannt wird dadurch, dass man hier deine Herrlichkeit erleben kann. So wie Mose gesagt hat, er will deine Herrlichkeit sehen, dass eine Sehnsucht hier anfängt bei den Frommen, die hier sitzen. Dass Errettung und Erlösung zur Verherrlichung deines Namens da ist, dass Dämonen weichen zur Verherrlichung deines Namens, dass Menschen gesund werden, dass dein Reich hier sichtbar wird. Ich möchte bitten, dass du mit deiner Güte und deiner Freundlichkeit hier reinkommst, dass die Herrlichkeit Gottes sich lagert. Ich bete, dass es in die Häuser hineingeht, da, wo man an Selbstzweifel unterwegs ist, wo man sein Versagen sieht, wo man feststellt, mein Gewicht ist verlagert worden, dass es ganz neu geschieht, dass deine Herrlichkeit hineinkommt. Dass stille Zeit nicht mehr stille Zeit ist, sondern dass deine Herrlichkeit kommt. Ich bete, dass ganz neu die Kindschaft wieder in den Vordergrund gerückt wird. Dass Johannes 1, Vers 12 wieder groß wird, dass wir aufhören, aneinander rumzunörgeln und besser und schneller und größer und weiter zu sein, dass der Humanismus rauskommt und Jesus rein. Ich bete für all die, die Selbstzweifel haben, dass du ihnen heute begegnest und am besten noch vielleicht heute Abend mit deiner Herrlichkeit, dass du vorbeikommst. Ich bete für die Gemeinde hier, Herr Jesus, lager dich mit deiner Herrlichkeit, dass nicht das Programm bestimmt ist, was wir ausdenken, sondern deine Herrlichkeit und das Programm dann dazu dient, dass du geehrt wirst. Herr, ich segne die Gemeinde und ich segne die Glieder hier in deinem Namen und danke dir für dieses fantastische Zeugnis in dieser Stadt. Und du hast es versprochen, du wirst Wasser gießen auf das Durstige und du wirst es tun. Es geht um deine Ehre, Herr. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ich den einen oder anderen damit aufgeregt habe, so war das Absicht.